Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Heute-Podcast. Ja, wir starten mal wieder gemeinsam in die neue Woche und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und nicht nur die Woche ist neu, sondern auch das Arzneimittel Winlevi, das bei Akne eingesetzt wird. Wir sprechen heute mal drüber. Außerdem schauen wir uns an, warum Menschen, die ihre Bluthochdrucktherapie mit Sartanen beginnen, oft die bessere Compliance haben und was man zum Thema Organspende wissen sollte. Und ganz zum Schluss habe ich dann noch einen Tipp für den Sommer für euch. Der macht Spaß und bildet weiter, versprochen. Ohne weitere Umschweife legen wir los. Mein Name ist Benedikt Richter und ich freue mich auf die heutige Folge. Meine Pubertät, die ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber ich habe noch prägnante Erinnerungen daran. Neben all den Veränderungen, die so gut wie jeder Jugendliche in dieser Zeit durchleben muss, blieb mir zum Glück eine Sache erspart, nämlich Hautprobleme. Die war immer recht okay. Andere trifft es dann natürlich wesentlich härter. Ich kann mich durchaus an die ein oder andere Person erinnern, die mit einer stark ausgeprägten Akne zu tun hatte. Und Kinder sind manchmal gemein. Der Leidensdruck kann enorm sein. Rund 70-95% aller Jugendlichen sind von Acne vulgaris betroffen. Schuld an der Hautkrankheit ist eine Kombination aus erhöhter Talgproduktion, verstopften Poren, hormonellen Einflüssen und einer Besiedlung mit Cutibacterium acnes. Häufig bessert sich das Hautbild nach dem 20. Lebensjahr, bei manchen bleibt Acne jedoch bis ins Erwachsenenalter bestehen. Behandelt wird typischerweise mit topischen Wirkstoffen wie Benzoylperoxid, Retinoiden und Antibiotika, systemisch mit Isotretinoin oder Hormonen. Hautpflege und Reinigung sollte unterstützend ebenfalls angepasst werden. Auch im Erwachsenenalter kann es zur Akne kommen. Betroffene nehmen die Hautkrankheit oft als große Belastung wahr, sehen sich mit Vorurteilen konfrontiert und schmerzhaft ist die Akne halt auch noch. Und deshalb sind gute Therapien sehr wichtig. Da tat sich in den letzten Jahren nicht so super viel, aber jetzt gibt es Clascoteron. Wir schauen mal, was der Wirkstoff kann und was bei der Anwendung zu beachten ist. Bereits im Sommer vergangenen Jahres hatte die Europäische Arzneimittelagentur Winlevi mit dem Wirkstoff Clascoteron zur Akne-Therapie zur Zulassung empfohlen. Und im Oktober 2025 wurde es zugelassen. Inzwischen ist das Akne-Therapeutikum in Deutschland, Österreich und Italien auf dem Markt, in den USA bereits seit August 2020. Clascoteron ist seit dem 1. Juni 2026 in der Arzneimitteldatenbank gelistet und in Apotheken verfügbar. Bei Winlevi handelt es sich um eine Creme. Der Wirkstoff Clascoteron ist in einer Konzentration von 10 Milligramm pro Gramm enthalten. Clascoteron blockiert die Androgenrezeptoren in den Talgdrüsen. Androgene regen normalerweise die Produktion von Hauttalg an. Eine übermäßige Talgmenge fördert die Entstehung von Mitessern und entzündlichen Pickeln. Durch die Blockade wird die Talgproduktion gebremst und gleichzeitig lassen die entzündlichen Reaktionen in der Haut nach. Clascoteron setzt damit direkt an einem zentralen Mechanismus der Akne-Entstehung an. Die topische Anwendung ist zur Behandlung von Acne vulgaris bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren zugelassen. Dafür wird die Creme zweimal täglich, morgens und abends, auf die betroffenen Hautpartien aufgetragen, wobei auf einen Abstand von 8 Stunden zu achten ist. Für Jugendliche ist nur eine Anwendung im Gesicht vorgesehen. Augen, Augenlider, Lippen- und Nasenlöcher sind auszusparen. Erwachsene können die Creme sowohl im Gesicht als auch auf Rücken und Brust anwenden. Wichtig ist daran zu denken, die Hände im Anschluss zu waschen. So wird das Risiko für Nebenwirkungen durch eine erhöhte systemische Aufnahme vermieden. Auch bei der weiteren Körperpflege gilt es, einen Mindestabstand einzuhalten. Werden beispielsweise weitere Kosmetika wie eine Feuchtigkeitscreme oder eine Sonnencreme, Sonnenschutz ganz wichtig bei Akne, sollten solche Sachen aufgetragen werden, dann sollten die mindestens 2 Stunden vor oder nach der Anwendung von Clascoteron appliziert werden. Die Zulassung basiert auf 2 großen Phase-3-Studien mit Erwachsenen und Jugendlichen. Über 3 Monate hinweg wendeten die Teilnehmenden 2-mal täglich Winlevi oder ein Placebo an. Nach dieser Zeit erreichten 19,5% der PatientInnen mit Winlevi eine klare oder fast klare Haut, während es in der Placebo-Gruppe nur 7,7% waren. Besonders bei moderater Akne lag die Erfolgsrate mit 18,9% höher, bei schwerer Akne waren es 10,4%. Als häufigste Nebenwirkungen wurden lokale Hautreaktionen beschrieben, darunter Rötung, Trockenheit, Schuppung, Juckreiz sowie ein brennendes oder stechendes Gefühl an der Auftragsstelle. Diese Beschwerden waren meist mild bis moderat. Systemische hormonelle Effekte traten in den Studien nicht auf und damit gilt die Creme als gut verträglich. Wie bereits erwähnt, ist Clascuterun etwas Besonderes, weil es tatsächlich in der Entstehung der Akne ansetzt. Für PatientInnen, die auf Retinoide, BPO oder Antibiotika nicht ausreichend ansprechen, könnte Clascuterun also ein Gamechanger sein. Vor allem die gute Verträglichkeit könnte für viele PatientInnen ein wichtiger Punkt sein. Ich hatte bisher noch kein Rezept darüber in der Hand, aber der Juni ist auch noch recht jung. Und da wir einen Dermatologen direkt nebenan haben, gehe ich mal davon aus, dass sich das bald ändert und dann bin ich optimal auf die Beratung vorbereitet. Optimal vorbereitet scheinen auch Bluthochdruck-PatientInnen mit Sartanen zu sein. Eine große schwedische Studie zeigt, dass PatientInnen ihrer Blutdrucktherapie besonders häufig treu bleiben, wenn die Behandlung mit einem Sartan beginnt. Spannender Gedanke, die Art des Arzneimittels beeinflusst die Compliance. Wir schauen uns mal an, was dahinter steckt. Bluthochdruck ist schlecht, wissen wir. Er erhöht das Risiko für Schlaganfall, Herzinfarkt und Nierenschäden. Aus dem Alltag in der Apotheke wissen wir aber auch, dass viele Menschen Bluthochdruck nicht so wirklich ernst nehmen, Medikamente nicht oder nur unregelmäßig einnehmen und häufig auch versuchen, mit Nahrungsergänzungsmitteln ihre Blutdruckmedikamente zu ersetzen. Um bei Männern die Compliance zu erhöhen, weise ich auch ganz gern auf das Risiko für Potenzprobleme hin, das durch Bluthochdruck entstehen kann. Das scheint irgendwie gruseliger zu sein als ein Herzinfarkt. Aber schön wäre es ja, wenn man den Menschen keine Angst machen müsste, sondern sie tolle Therapien haben, die ihnen gut tun und die sie auch gewissenhaft durchziehen. Und da kommt die erwähnte schwedische Studie ins Spiel. Für die Untersuchung wurden Gesundheitsdaten von mehr als 341.000 PatientInnen aus Schweden ausgewertet. Eingeschlossen wurden Personen ab 40 Jahren, die erstmals eine antihypertensive Therapie begonnen hatten. PatientInnen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes wurden ausgeschlossen, um ausschließlich unkomplizierte Hypertonie zu untersuchen. Verglichen wurden Sartane, also Angiotensin-Rezeptorblocker, ACE-Hämmer, Calciumkanalblocker, Tiazide bzw. tiazidartige Diuretika sowie Fixkombinationen aus zwei Wirkstoffen. Die WissenschaftlerInnen überprüften anhand von Rezeptdaten, wie zuverlässig PatientInnen ihre Medikamente über mehrere Jahre hinweg einlösten. Als therapietreu galt eine Einnahme von mindestens 80% der vorgesehenen Zeit. Und hier kam es zu erwähntem Ergebnis. PatientInnen, die ihre Therapie mit einem Sartan begonnen hatten, blieben langfristig am häufigsten bei ihrer Behandlung. Ein Jahr nach Therapiebeginn nahmen noch rund 68% der PatientInnen ihr ursprünglich verordnetes Sartan kontinuierlich ein. 68% mal zum Vergleich, bei ACE-Hämmern lag dieser Wert nur bei etwa 50%. Auch Calciumkanalblocker und Diuretika schnitten schlechter ab. Selbst nach 3 Jahren zeigte sich weiterhin ein klarer Vorteil für Sartane. Wurden kurzfristige Therapieunterbrechungen berücksichtigt, dann lag die Therapietreue sogar bei über 80%. Und da ist jetzt die Frage, woran liegt das? Könnte das was mit dem Wirkmechanismus zu tun haben? Sartane hemmen eine spezielle Bindungsstelle im Körper, den AT1-Rezeptor. Das Hormon Angiotensin 2, welches normalerweise den Blutdruck erhöht, kann dann nicht mehr an den Rezeptor andocken. Folglich ziehen sich die glatten Muskeln an den Blutgefäßen weniger stark zusammen und der Blutdruck sinkt. Im Gegensatz zu ACE-Hämmern wie Ramipril führen Sartane nicht oder nur selten zu trockenem Reizhusten, Müdigkeit oder Schwindel. Sartane gelten insgesamt als sehr gut verträglich. Genau das scheint sich direkt auf die Therapietreue auszuwirken. Die StudienautorInnen betonen außerdem, dass Nebenwirkungen einer der häufigsten Gründe für Therapieabbrüche sind. Schätzungen zufolge könnten sogar 2/3 aller Therapieabbrüche auf unerwünschte Wirkungen zurückzuführen sein. Auch moderne Fixkombinationen schnitten in der Studie nicht grundsätzlich besser ab als Sartane allein. Zwar vereinfachen sie die Einnahme, doch offenbar bleibt die gute Verträglichkeit hier der entscheidende Faktor. Die AutorInnen weisen außerdem darauf hin, dass die Wahl der ersten Wirkstoffklasse langfristige Auswirkungen haben könnte. Nicht nur auf die Therapietreue, sondern möglicherweise auch auf spätere Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Gesundheitskosten. In dem Zusammenhang hinterfragten die Forschenden auch die sogenannte Rule of Halves, die besagt vereinfacht, dass nur etwa die Hälfte aller PatientInnen ihre Blutdruckmedikamente langfristig zuverlässig einnimmt. Das sehen die SchwedInnen anders. Über 5 Jahre hinweg nahmen rund 80% der PatientInnen ihre Blutdruckmedikation zumindest überwiegend zuverlässig ein. Die AutorInnen schlagen deshalb eine neue Rule of 80 vor. 4 von 5 PatientInnen nehmen ihre Blutdruckmedikamente langfristig an mindestens 4 von 5 Tagen. Und jetzt kommt die Apotheke ins Spiel. Gerade in den ersten Monaten entscheidet sich häufig, ob PatientInnen ihre Therapie akzeptieren oder abbrechen. Viele setzen ihre Medikamente stillschweigend ab, ohne Beschwerden mitzuteilen. Besonders Reizhusten unter ACE-Hämmern wird häufig zunächst nicht mit der Therapie in Verbindung gebracht. Deshalb sollten Nebenwirkungen auch in der Apotheke aktiv angesprochen werden. Ebenso wichtig ist eine verständliche Aufklärung. Weil Bluthochdruck oft lange keine Beschwerden verursacht, fehlt vielen PatientInnen das Verständnis für eine dauerhafte Behandlung. Hier kann die Apotheke einen wichtigen Beitrag leisten und Therapieziele verständlich erklären. Auch der Hinweis, dass es zu Beginn einer Bluthochdrucktherapie zu Müdigkeit, Schwindel oder Unwohlsein kommen kann, ist nicht unwichtig in dem Zusammenhang. Die Studie zeigt außerdem, nicht jede vergessene Einnahme bedeutet automatisch ein komplettes Therapieversagen. Entscheidend ist die langfristige Regelmäßigkeit. PatientInnen profitieren daher meist stärker von einer unterstützenden Begleitung als von Schuldgefühlen oder Vorwürfen. Also halten wir fest, Sartane waren mit der höchsten langfristigen Therapietreue verbunden und mussten seltener gewechselt werden. Und eine gute Verträglichkeit kann entscheidend dafür sein, ob PatientInnen ihre Therapie dauerhaft fortführen. Am 6. Juni war Tag der Organspende. Ein sehr wichtiger Tag, weil er darauf aufmerksam macht, was verbessert werden muss und wie sich jeder von uns mit der Frage nach Organspende beschäftigen sollte. Im Jahr 2025 haben in Deutschland insgesamt 985 Menschen nach ihrem Tod Organe gespendet. Das sind 32 mehr als im Jahr 2024. Das entspricht 11,8 Organspendern pro Million Einwohner. Mit dieser moderaten Steigerung um 3,4% erreicht die Organspende in Deutschland den höchsten Stand seit 2012. In den 43 deutschen Transplantationszentren wurden 2025 insgesamt 3.256 Organe nach postmortaler Spende aus Deutschland und dem Eurotransplantverbund übertragen. 3.150 PatientInnen konnte durch die Transplantation geholfen werden. Gleichzeitig warteten Ende des vergangenen Jahres weiterhin 8.199 Menschen in Deutschland auf ein Spenderorgan. Der medizinische Vorstand der Deutschen Stiftung Organtransplantation, der DSO, Dr. Med. Axel Ramel, ordnet die Entwicklung ein, indem er sagt, dass man 2025 so viele OrganspenderInnen verzeichnet wie seit über einem Jahrzehnt nicht mehr, aber dieses Niveau noch nicht ausreicht, um den Bedarf zu decken. Der Mangel an Spenderorganen besteht weiterhin, sagt er. Seit dem 18. März 2024 gibt es neben dem Organspendeausweis auch die Möglichkeit, seine Entscheidung online im Organspenderegister festzuhalten. Bislang haben 559.095 Menschen ihre Erklärung dort eingetragen. Der Eintrag ist freiwillig, kostenlos und kann jederzeit geändert oder gelöscht werden. Und im Gegensatz zum Organspendeausweis kann es nicht verloren gehen, sondern ist jederzeit abrufbar. Um die Hemmschwelle zur dokumentierten Entscheidung möglichst gering zu halten, hat die Deutsche Stiftung Organtransplantation zum Tag der Organspende Antworten auf die häufigsten Fragen zum Organspenderegister beantwortet, zum Beispiel zum Thema Sicherheit. Die Registerdaten sind nicht öffentlich einsehbar und vor dem Zugriff unbefugter Dritter geschützt. Jede Person, die eine Erklärung im Organspenderegister abgeben, ändern oder widerrufen möchte, muss sich zunächst mittels sicherer Verfahren authentifizieren. Auch der Abruf der Erklärung durch entsprechend berechtigtes Personal des Krankenhauses ist nur nach dessen vorheriger Registrierung und Authentifizierung möglich. Auf die eigene Erklärung haben nur man selbst und berechtigtes Personal des Krankenhauses Zugriff, soweit die sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen. Ein bereits vorhandener Organspendeausweis bleibt weiterhin gültig. Es gilt immer die jüngste Erklärung zur Organ- und Gewebespende. Also wenn man bereits eine Erklärung in einem Organspendeausweis oder in einer Patientenverfügung dokumentiert hat, dann sollte man darauf achten, dass sich diese Erklärungen nicht widersprechen. Die Repräsentativbefragung der BZGA liefert auch Erkenntnisse zu häufigen Fehlinformationen rund um das Thema Organspende. Bei der Befragung im Jahr 2020 dachten noch 50% der Befragten fälschlicherweise, dass es eine Altersgrenze für Organspenden gibt. Tatsächlich gibt es keine feste Altersgrenze für eine Organspende. Der bislang älteste Spender in Deutschland war sage und schreibe 98 Jahre alt. Generell gibt es kaum Kontraindikationen, die gegen eine Organspende sprechen. Nur wenige Menschen können nicht spenden, beispielsweise mit seltenen Erkrankungen wie metastasierte Tumorerkrankungen, einer schweren Sepsis oder einem Multiorganversagen. Auch die Sorge, dass potenzielle Organspender im Notfall nicht mehr ausreichend medizinisch versorgt werden, ist unbegründet. Wie die DSO erklärt, kommen Menschen nur als Organspender in Frage, wenn bei ihnen der Hirntod eingetreten ist. Kreislauf und Atmung der verstorbenen Person werden künstlich durch Beatmung und Medikamente aufrechterhalten. Daher behalten die Organe ihre Funktionsfähigkeit. Lediglich bei dieser kleinen Gruppe Verstorbener stellt sich die Frage einer Organspende. Für die Feststellung des Hirntodes gibt es strenge Vorgaben. Grundsätzlich ist das Ziel aller medizinischen Maßnahmen im Fall einer schweren Erkrankung oder eines Unfalls immer, das Leben eines Menschen zu retten. Notärzte, Rettungsteams und IntensivmedizinerInnen, die sich dafür einsetzen, haben nichts mit der Organentnahme und Transplantation zu tun, betont die DSO. Auch kann die Entscheidung eines potenziellen Organspenders nicht ohne weiteres von Angehörigen rückgängig gemacht werden. Der Wille der verstorbenen Person hat immer Vorrang. Eine Organspende ist rechtlich zulässig, wenn zum Beispiel ein Einverständnis in einem Organspendeausweis oder dem Organspenderegister dokumentiert ist. Die Angehörigen werden also nicht um eine Entscheidung gebeten, sie müssen jedoch darüber informiert werden. Nur wenn der Wille des Verstorbenen weder schriftlich vorliegt, noch in einem Gespräch erwähnt oder mitgeteilt wurde, werden die Angehörigen gebeten, zunächst nach dem mutmaßlichen Willen oder in letzter Konsequenz nach ihren eigenen Wertvorstellungen zu entscheiden. Und nicht nur aus privater Sicht ist es sinnvoll, sich mit dem Thema zu beschäftigen, also ob man das für sich möchte oder nicht, auch aus beruflicher Sicht, denn in vielen Apotheken liegen Organspendeausweise aus. Und vielleicht fragen uns die interessierten KundInnen das ein oder andere dazu. Im Sommer liest man immer wieder so griffige Sätze wie Sommerzeit ist Erdbeerzeit oder auch Sommerzeit ist Mückenzeit oder Eiszeit oder Reisezeit und so weiter. Finde ich persönlich ja alles ganz schlimm. Der Sommer wirkt dadurch für mich wahnsinnig stressig. Für uns PTA ist die Sommerzeit Rezepturzeit. Am 1. Juni ist der DAV-Rezeptursommer 2026 gestartet. PTA können sich mit diesem digitalen Angebot zu verschiedenen Rezepturthemen fortbilden. Eine Anmeldung ist jederzeit möglich. Ich habe es ja schon erwähnt, dass sich unsere Apotheke direkt neben einem Dermatologen befindet. Logisch also, dass wir viele Rezepturen herstellen. Und wer den Podcast schon länger hört, der weiß vielleicht, dass ich wöchentlich einen Wechsel zwischen HV und Rezeptur habe. Neben dermatologischen Rezepturen haben wir bei uns natürlich auch pädiatrische Zubereitungen als Lösung, Suspension und Kapseln, Dronabinol-Rezepturen natürlich und ganz vieles mehr. Logisch also, dass ich die Rezeptur liebe. Jährlich stellen PTA und ApothekerInnen rund 13 Millionen Rezepturarzneimittel her, die nicht durch Industriepräparate abgedeckt werden. Rechtliche Vorgaben, hohe Qualitätsansprüche und komplexe pharmazeutische Entscheidungen sind nur einige der Herausforderungen im Rezepturalltag und deshalb bietet der Deutsche Apothekerverlag, zu dem auch PTA heute gehört, allen ApothekerInnen und PTA die digitale Fortbildungsreihe DAV Rezeptursommer an. Im Wochenrhythmus, der Beginn war wie gesagt am 1. Juni, werden 7 Online-Vorträge zu verschiedenen Rezepturthemen angeboten. Neben der Kennzeichnung in Rezepturen, Defekturen, der korrekten Improzesskontrolle geht es auch um die Verarbeitung von Emulsionen, orodispersible Filme und um das Qualitätsmanagement an Wagen. Die Themen sind konkret, damit Keime keine Chance haben, Emulsionen, Kennzeichnung in Rezepturen, Defekturen, Improzesskontrollen in der Apothekenrezeptur, orodispersible Filme, Qualitätsmanagement und kritische Arbeitsabläufe an Wagen und vollautomatische Wegesysteme. Der Rezeptursommer 26 ist mit insgesamt 7 Fortbildungspunkten akkreditiert. Jede Woche wird ein neuer Vortrag freigeschaltet. Ihr könnt dann ganz flexibel entscheiden, ob ihr euch wöchentlich das neueste Video ansehen oder einige Zeit warten wollt und dann mehrere hintereinander anschauen wollt. Auch das wiederholte Ansehen ist möglich. Also so könnt ihr die Online-Fortbildung auf euren Alltag abstimmen und euch die Zeit dafür frei einteilen. Eine Teilnahme am Rezeptursommer 26 kostet regulär 168 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Abonnenten bzw. Clubmitglieder der DAZ und PTA heute zahlen nur 148 Euro. Weitere Informationen zu den Vortragenden, den Inhalten und zur Buchungsmöglichkeit findet man in der DAV-Akademie. Und der Vollständigkeit halber weise ich nochmal auf eine meiner Lieblingsrubriken bei PTA heute hin. Fragen aus der Rezeptur von Frau Dr. Anina Bergner. Da beantwortet sie, surprise, Fragen aus der Rezeptur, die von Apotheken eingeschickt werden. Und ihr könnt natürlich auch Fragen stellen. Einfach per Mail an onlineredaktion@ptaheute.de senden. Ich sage ja, ich habe einen guten Tipp für den Sommer für euch. Sommerzeit ist Podcast-Zeit, deshalb geht's hier nächste Woche weiter. Wir sind für heute fertig und freuen uns jetzt alle auf die Zeit in der Apotheke oder vielleicht sogar schon im Urlaub. Egal wie ihr die Woche verbringt, Habt eine gute Zeit, habt gute Menschen um euch herum und wir hören uns nächsten Montag wieder. Bis dahin, gehabt euch wohl.